Digitalgalaxie Podcast. Spannende Persönlichkeiten und Stories rund um Innovation, Startups, Digitalisierung und Technologie.
Die heutige Folge wird dir präsentiert von unserem Partner OpenUp. 75% der Arbeitnehmenden haben jährlich mentale Herausforderungen. Und doch wissen 67% nicht, an wen sie sich mit ihrem mentalen Wohlbefinden wenden können. OpenUp bietet über 1000 Unternehmen Zugang zu Online-Beratungen mit zertifizierten PsychologInnen, Gruppensitzungen, Achtsamkeitskursen und mehr. Ja, und wir selbst nutzen OpenUp auch bei Tabo, weil wir fest davon überzeugt sind, dass es sehr wichtig ist, den Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, Unterstützung im Bereich des mentalen Wohlbefindens in Anspruch nehmen zu können. Also nimm den ersten Schritt für das mentale Wohlbefinden in deinem Unternehmen und buch noch heute eine Demo unter openup.de/demo-anfragen. Den Link findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digitalgalaxie Podcasts von Tabo. Ja, in der heutigen Folge habe ich die Ehre, mit Anton Hulm zu sprechen. Er war zuletzt Leiter Technik International bei einem mittelständischen Hersteller von Aufzügen und er versteht sich gerne als Erfolgsingenieur mit der Mission Erfolg durch begeisterte Mitarbeitende. Ja, wir werden heute über genau diese Mission, die Digitalisierung und Innovation in seiner Branche, über den Konflikt zwischen Innovation und ingenieurspezifischer Präzision und seine Ansätze zu moderner Führung sprechen. Ja, ich freue mich auf das Gespräch mit Anton und den Einblick in seine Sicht auf den Mittelstand. Herzlich willkommen im Digitalgalaxie Podcast und servus, lieber Toni.
Hi, grüß dich. Schön, dass ich da sein darf.
Ja. Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist in den heiligen Hallen des Tabo Kosmos.
Nicht nur heilig, sondern sehr schön. Da entsteht Kreativität.
Absolut. Freut mich sehr, dass es dir gefällt. Und ja, dass wir mal über die Themen, die ich gerade schon angerissen habe, heute mal ein bisschen sprechen. Finde ich ja sehr, sehr spannend, was du da so an Input und an Ansichten mitbringst. Und vielleicht können wir mal damit starten, dass wir ein bisschen über deine Mission sprechen, nämlich die Mission Erfolg durch begeisterte Mitarbeitende und vielleicht auch ein bisschen über den Erfolgsingenieur, was es damit so mit sich hat.
Sehr gerne. Ich würde sagen, als ich damals nach dem Studium angefangen habe zu arbeiten, mein erster Job, haben mich viele gefragt, was machst du eigentlich? Da habe ich gesagt, naja, ich bin Entwicklungsingenieur, ich entwickle Produkte, Software, ja, im erweiterten Sinne so ein Ingenieurskram halt. Tatsächlich würde ich heute immer noch sagen, das hat sich komplett verändert, aber dass ich Ingenieur bin, das ist auch ein Stück weit vielleicht Personal Branding, würde man es vielleicht nennen, oder einfach ein Gedanke zu sagen, ich entwickle Menschen um mich herum. Ich bin erfolgreich, wenn sie erfolgreich sind. Und da gehört natürlich ein entsprechendes Umfeld, das das fördert dazu. Kreativität auf jeden Fall. Und das Thema, wie kann ich ihre Stärken, ihre Begeisterung, Leidenschaft, auch was inspiriert sie, wie kann ich das mit einbeziehen in das Ganze als Führungskraft? Wie kann ich da ihnen die Möglichkeit geben, ihre Ziele auch danach auszurichten und ihr Arbeitsumfeld, so ist es. Ja, und deswegen Erfolgsingenieur, wie gesagt, das ist auch ein bisschen mit einem Zwinkern im Auge gemeint. Ja,
ja, finde ich spannend mit einem Augenzwinkern. Ich glaube, ein bisschen Leichtigkeit ist auch wichtig, gehört auch dazu. Sehr cool. Und das ist auch wichtig, meiner Meinung nach, im Bereich der Führung. Lass uns vielleicht in dieses Thema mal eintauchen. Wie sind da so deine Ansichten? Bist ja letztlich auch gerade in deinem letzten Job auch Führungskraft gewesen, hast da viele Erfahrungen gesammelt und mitgenommen. Was würdest du denn sagen, wie definierst du zeitgemäße Führung in der heutigen Zeit? Oder vielleicht ein bisschen anders gefragt, was zeichnet für dich eine moderne Führungspersönlichkeit aus?
Wir hatten es gerade schon, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen, ist, glaube ich, ein wesentlicher Bestandteil dessen, was eine moderne Führungskraft oder man spricht auch manchmal von dienender oder Servant Leadership in dem Zusammenhang, was da eine Führungskraft entsprechend auszeichnet. Aber generell ist ja Führung in meiner Definition positiv Einfluss zu nehmen auf andere Menschen, ja, und sie zu beeinflussen, dass sie das Beste aus sich rausholen, dass sie das Beste vielleicht für einen übergeordneten Zweck, für ein übergeordnetes Ziel im Bereich, im Unternehmen einbringen. Und das basiert alles auf klaren und transparenten Werten. Und diese Werteorientierung variiert zwar von Mensch zu Mensch, muss aber aus meiner Sicht zwingend zu dir als Führungskraft passen. Also man spricht ja auch davon, authentisch zu sein. Das sind jetzt alles so Wörter, die hört man auch immer, auch wenn man irgendwas googeln würde, würde das wahrscheinlich aufkommen. Aber im Kern liegt es daran, bist du in der Lage, das tatsächlich täglich zu reflektieren? Also du nimmst es dir vor, du schreibst es vielleicht an die Wand, du machst es sichtbar für andere, und wie bewertest du dich dann? Weil am Ende kannst du dich drehen und wenden, aber die Menschen bewerten dich, ne? Und die bewerten, was du sagst, und legen deine Handlungen gegenüber, und das muss halt irgendwie passen. Das ist für mich eigentlich zeitgemäße, moderne Führung.
Ja, finde ich super. Vor allem auch so den Begriff Servant Leadership. Ich glaube, dass tatsächlich ganz viele Führungskräfte noch immer dieses traditionelle Muster im Kopf haben. Ich bin die Führungskraft, ich sage dir, wo es lang geht. Aber letzten Endes beinhaltet ja dieser Ansatz gerade Servant Leadership, ich bin dienend sozusagen.
Also exakt.
Ich helfe meinen Mitarbeitenden in meinem Team, die beste Version von sich selbst zu werden.
So ist es, ja. Also das ist auch der Gedanke, und man dreht Hierarchie ein bisschen, ja. Und nicht disziplinarisch, weil Hierarchie ist immer da, um eine disziplinarische Führung oder so darzustellen. Aber wenn man tatsächlich dran geht und Servant Leadership tatsächlich umsetzt, dann dreht man die Hierarchie, was das Fachliche auch angeht. Ja? Du musst nicht der Allwissende sein, der Smarteste im Raum. Das ist nicht notwendig, weil dir sagt es keiner, aber die Leute denken es und reden untereinander darüber, dass das jetzt einfach lächerlich war, was du gemacht hast, wenn du mal wieder nicht von deinem Ego rost quasi runterkommst. Ja. Und all diese Dinge habe ich auch lernen dürfen, auch schmerzhaft lernen dürfen, und bin deshalb umso dankbarer heute, dass ich das anders mache und bewusst anders mache, weil viele machen es leider, sind sich nicht bewusst ihres Einflusses, ihrer Wirkweise da.
Ja, absolut. Und auch wo du es ansprichst, das Thema disziplinarisch, auch ich glaube, das ist tatsächlich auch in der heutigen Zeit ein Merkmal für qualitativ eher schlechte Führung, wenn man alles immer disziplinarisch durchsetzen muss. Also es geht ja eher darum, in den Austausch zu gehen, auch ein starkes Warum, eine starke Vision in den Raum zu stellen für ein gewisses Ziel und auf der Basis Energie beim Mitarbeitenden zu erzeugen, damit er entsprechend darauf einzahlt und dabei auch sich gut fühlt und Spaß hat.
Auf jeden Fall. Und ich denke, ergänzend noch dazu, in der Logik, wie ich Führung oder die Entwicklung einer Führungskraft verstehe, ist es am Anfang ja so, da kommt jemand und es sind nicht deine Mitarbeitenden. Der gibt dir einen Vertrag, da steht drauf, du bist jetzt Chef oder so, ja, oder Chefin. kriegst auch noch ein bisschen mehr Geld wahrscheinlich. Und die Leute, die du aber eigentlich, die das bewerten und so weiter, die haben sich das nicht ausgesucht. Ja? Die sind halt da und im besten Fall folgen sie dir, ja, weil sie müssen, ja? weil es auf dem Papier steht. Die zweite Stufe ist, sie folgen dir, weil sie wollen. Ja? Du baust eine Beziehung auf, du lernst sie kennen, du weißt eben, wie ich es am Anfang auch gesagt habe, was sind die Stärken und Schwächen, was sind die Hoffnungen, was sind die Wünsche, was machen sie vielleicht privat. Ja? Du hast Leute, die machen zwar einen super Job hier, aber vielleicht programmieren die daheim auch noch oder ganz andere Kompetenzen, die man genauso nutzen kann. Und all diese Dinge lernt man erst, wenn man sich wirklich anders, eben nicht disziplinarisch den Mitarbeitern nähert, nicht weil es in deinem Vertrag steht und in ihrer Stellenbeschreibung, sondern wenn du dich ihnen auf eine persönliche Art und Weise näherst, ja, und nahbar wirst und offenlegst, die Hosen runterlässt und so weiter. All diese Dinge, das muss man einfach bewusst machen. Ja? Nicht nur sagen, oder beschreiben, ja, das bezeichnet eine gute Führungskraft aus, sondern das dann auch machen. Da fällt die Handlung.
Genauso wie meiner Meinung nach auch das Zuhören. Also tatsächlich, wenn man in eine Führungsposition kommt und letztlich damit einhergehend ja auch die Aufgabe hat, Menschen zu begeistern, eben wie gesagt für ein bestimmtes Ziel oder eine bestimmte Mission, Vision, hat das für mich einen sehr hohen Stellenwert, den Menschen erstmal kennenzulernen. Also auch mal zuzuhören, mal sich dafür zu interessieren, was ist das wirklich für einen Menschen und was bewegt den, was beschäftigt den. Weil all das, glaube ich, ein ehrliches, authentisches Interesse führt auch dazu und zahlt auch darauf ein, dass Menschen einem gerne folgen.
Exakt. Ja. Besser hätte ich es nicht zusammenfassen.
Ja, sehr cool. Ich denke schon mal sehr, sehr gute Einblicke oder sehr gute Impulse von dir auch zum Thema Führung. Vielleicht gehen wir mal einen Schritt weiter zum nächsten Thema, was mich natürlich auch sehr interessiert. Wir sind hier ja im Digital Galaxy Podcast, von daher das Thema Digitalisierung. Ich weiß von dir, dass du auch viele Berührungspunkte hast zu diesem Thema, gerade auch in deiner letzten Stelle als technischer Leiter beim mittelständischen Hersteller von Aufzügen. Wie war das da so? Wie war dein Blick auf Digitalisierung? Wie, ja, generell in der Branche wirkt sich Digitalisierung aus? Und wie hat es auch deine Arbeit als technischer Leiter beeinflusst?
Also generell hatte ich eine sehr starke Affinität einfach aus dem Studium schon heraus, weil es und auch ein Interesse einfach schon von Kindesbeinen an oder in dem Alter relativ früh auch einen Rechner gehabt, 386er damals, also ist lang her.
Ja.
Und auch da schon die ersten Programmiererfahrungen tatsächlich, noch in der Grundschule, also wenn man das so nennen kann, von meinem Onkel, der mir da sehr viel gezeigt hat. Und das habe ich eigentlich immer versucht einzubringen, egal wo ich war, egal ob im Sportverein, ja, versucht die Prozesse, das hört sich dann so abgedroschen an, aber es ist halt dort nichts anderes, zu vereinfachen und das halt oft durch digitale Hilfsmittel, da ist es relativ einfach. Im Unternehmenskontext ist es dann schon ein Stück weit komplexer. Und da habe ich auch eben gesagt, von Tag 1 als Leiter Technik bei uns, ich will, dass wir tatsächlich komplett papierlos werden. Ich denke, das ist die Herausforderung, die ja so viele einfach versuchen anzugehen. Und am Ende, ich habe es dir vorhin schon mal erzählt, wir haben 50.000 Akten, Papierakten in Schränken gehabt. Bei uns sah es aus wie im Keller, obwohl wir im dritten Stock ganz oben mit Penthouse-Blick da waren im Büro. Und als wir die dann langsam digitalisiert haben, Schritt für Schritt, das hat auch Monate gedauert, oder digitalisieren haben lassen, dann ist das etwas, was wirklich sichtbar ist, weil dann wird auf einmal Raum geschaffen. Ja? Aber es fängt im Kleinen an. Wir alle machen, denke ich, im Beruflichen jeden Tag Dinge, die wir nicht hinterfragen. Und da kommen wir jetzt eben zu Prozessen, vom Geschäftsprozess runtergebrochen in die Detailprozesse, dass man permanent eigentlich Zeit verschwendet. Also im Lean-Kontext spricht man ja immer von Wertschöpfung und Verschwendung. Manchmal ist es notwendige Verschwendung wie Logistik, man kann die Dinge nicht beamen. Aber im Grunde genommen haben wir dann immer drauf geschaut, wie können wir die Verschwendung so minimieren und was können wir da an Hilfsmitteln, ja, ist es nichts anderes, einsetzen. Und da auch tatsächlich darauf zu achten, nicht zu suboptimieren. Das ist auch aus dem Lean-Kontext etwas, was mir immer wichtig ist, weil es kann sein, dass jeder für sich es suboptimiert. Jeder nutzt irgendein Tool, die Schnittstellen sind aber nicht beschrieben und der Gesamtprozess wird einfach langsamer, ja, und fehleranfälliger, ja, weil du musst das dann wieder übersetzen. Und dann hat man Dame hat es letztens, da war ich bei einer größeren Nürnberger Versicherung unterwegs, die hat es, glaube ich, ganz passend Auge, Bildschirm, Platzkoordination genannt oder so ähnlich.
Okay.
Genau, also dass man dann wieder umsetzen muss und dann wird es einfach, einfach unsinnig und verschwenderisch, ja, verschwendungsbehaftet. Das ist das Thema, wie optimieren wir unser Office Floor, haben wir es genannt, also Office Floor Management und dann auch, wie verbessern wir da unsere Prozesse durch digitale Hilfsmittel. Ansonsten ist es in der Branche so, in der Aufzugsbranche, wir haben eine sehr hohe Sicherheitsrelevanz, dadurch Sicherheitsbauteile. Und da merkt man schon, da ist es dann immer ein Stück weit langsamer, was den Einsatz dort angeht, weil alles immer entsprechend zertifiziert werden muss, klar. Und das ist auch richtig natürlich, aber da sträuben sich dann manche dann doch davor, zum Beispiel Sicherheitsbauteile kabellos oder ohne Seile. Also es gibt einen sogenannten Geschwindigkeitsbegrenzer, ja, der eine Fangvorrichtung auslöst. Das große Horrorszenario, der Aufzug stürzt ab, deswegen stürzt er eben nicht ab, beziehungsweise würde ein Seilaufzug nach oben gezogen werden, wenn die Lastverhältnisse passen. Und das kann man heute, also schon länger technologisch natürlich, komplett virtuell aufbauen, also einen virtuellen Sicherheitskreis dort auch einsetzen. Doch trotzdem sträuben sich die meisten noch davor, das zum Beispiel zu tun. Aber das ist das, wo man sich dort auf Produktebene auch mehr und mehr einfach von mechanischen Komponenten entfernt, würde ich jetzt mal sagen, was die Sicherheit angeht. Genau, das Thema Predictive Maintenance, etwas, was ich denke bei jedem Maschinenbau, Anlagenbauer eine wichtige Rolle spielt, sinnvollerweise davor zu wissen, was fällt wann aus. Das ist beim Aufzug immer sehr ärgerlich, wenn er auf einmal nicht mehr geht, ne? Kann man sich vorstellen. Und dann auch die Bauteile rechtzeitig da zu haben. Das ist nämlich das größere Problem, die Wiederbeschaffungszeiten von Ersatzteilen, wo wir tatsächlich für unsere Märkte sehr, sehr gut aufgestellt waren, was aber bedeutet, dass du größere Lager natürlich anlegen musst. Also das ist einfach, das muss man abwägen, ne? Das kann man auch wieder dann mit digitalen Hilfsmitteln berechnen, was wird wie oft benötigt für gewöhnlich. Also das sind solche Themen. Da ist natürlich die Anwendung von IoT, Methodiken, Komponenten, das Wesentliche, dass wir den Aufzug einfach intelligent gestalten. Ja? Weil vernetzt sind die Aufzüge seit jeher natürlich bedingt, also nicht alle 100% in Deutschland, auch da gibt es Regeln, aber die meisten sind ja tatsächlich über eine Sprechverbindung von erreichbar. Und so wissen wir auch, welcher Aufzug sich wo befindet. Ne?
Kurze Werbung.
Die heutige Folge wird dir präsentiert von Konya, der Mitarbeiter-App für exzellente Unternehmenskommunikation. Ja, und damit ihr Konya noch besser kennenlernt, habe ich die Sarah Engert hier, eine der Mitinitiatoren von Konya. Und Sarah, ganz kurz beschrieben, was ist Konya eigentlich genau?
Ja, kurz zusammengefasst ist Konya eine App, die sich Mitarbeitende auf ihr Smartphone laden können, um schnell, flexibel und unabhängig von einem stationären Arbeitsplatz erreicht werden zu können.
Ja, und wie kam es eigentlich dazu, dass Beitabo eine Mitarbeiter-App entwickelt hat?
Der konkrete Bedarf kam aus dem Mittelstand heraus. Mit einem Pilotkunden haben wir dann die App entwickelt und basierend auf unserer breiten Expertise zum Mittelstand genau auf die Bedürfnisse der Unternehmen abgestimmt.
Was sind neben dem News-Feature, also per Push-Nachricht zielgruppenspezifisch Mitarbeitende über die App zu erreichen, noch weitere Funktionen in der App?
Ja, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, voll digital Brotzeit über die App zu bestellen. Es gibt eine Übersicht über die aktuellen Projekte und Aufträge des Unternehmens. Ein Mitarbeiter Verzeichnis, um KollegInnen schnell und flexibel kontaktieren zu können oder auch eine Umfragefunktion.
Ja, und die App wird sicher auch immer weiterentwickelt, oder?
Auf jeden Fall. Aktuell arbeiten wir an einer Integration in Microsoft SharePoint und an weiteren Funktionen für die App wie Krankmeldung, Urlaubsantrag oder auch Personaldokumente. Das Ganze natürlich sicher und DSGVO-konform.
Ja, super. Ich danke dir, Sarah. Und alle Infos zu Konya findet ihr auch nochmal auf der Website unter konya.app, also CONIA.app oder auch in den Shownotes.
Werbung Ende.
Kann man Aufzüge schon über Smartphones steuern?
Kann man, ja. Also es ist ja so, es gibt Steuerungshersteller, die White-Label-Produkte eigentlich anbieten. Genauso haben alle Hersteller ihre eigenen Steuerungen. Und das sind alles Themen, wo du entweder einen Barcode scannen kannst, zum Beispiel am Tableau. Jetzt während Corona auch ein bisschen wieder mehr im Hype gewesen, vielleicht einfach berührungslos das Ganze zu gestalten. Oder du bist mit dem Smartphone direkt mit einer App mit deinem Aufzug verbunden, siehst, wo ist er, was macht er, schläft er gerade. Ne? Zum Schlafen kommen wir später vielleicht auch noch.
Ja. Genau. Habe ich tatsächlich noch nie so gesehen, aber macht natürlich mega Sinn. Ne?
Ja. Du bist ja wahrscheinlich oft in Gebäuden unterwegs, wo viel Publikumsverkehr ist und alles, was sich verändert, da kommen die Leute erstmal nicht mit zurecht. Weil spannend, oder? Mittlerweile haben die meisten schon begriffen, dass man nicht beide Tasten gleichzeitig am besten drückt, sondern dass eher hinderlich ist. Ja. Genau, und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn man auf einmal gar keine Tasten mehr hat, was dann los ist.
Das ist ein guter Tipp, ne, an alle, die bisher immer die Tasten gleichzeitig gedrückt haben, vielleicht das mal bleiben lassen, dann dauert es nicht so lange, bis er auf Zug kommt.
Genau, also einfach dahin drücken, wo man hin will, nach oben oder nach unten.
Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, wunderbar. Sehr interessant. Also danke für die Einblicke. Klar, ich meine, zum Thema Prozesse kann man nochmal sagen, das hatten wir vorhin auch schon mal im Vorgespräch. Es gilt halt, und das ist auch so das, was wir ja bei Beitabo machen, immer Prozesse mit Köpfchen auch zu digitalisieren. Also nicht einfach den Prozess, wie er ist, zu digitalisieren, sondern eben zu hinterfragen, zu modellieren, zu optimieren und das Ganze in eine digitale, vielleicht teil- oder vollautomatisierte Hülle zu packen. Und natürlich, das hast du gerade auch gesagt, immer zu bedenken, was für eine Folge hat Digitalisierung eigentlich? Es muss nicht immer die ideale Lösung sein, irgendwas komplett durchzudigitalisieren.
Exakt, ja. Ja. Manchmal ist es tatsächlich auch sinnvoll, einen Prozess unter Menschen auch laufen zu lassen, einfach aus der sozialen Komponente heraus vielleicht, oder weil es einfach sinnvoll ist, in dem Zusammenhang.
Absolut, auf jeden Fall. Ja, jetzt wo ich mit dir ja einen Ingenieur hier habe, da habe ich tatsächlich auch mal eine, zumindest aus meiner Sicht, sehr ingenieurspezifische Frage an dich. Und zwar, grundsätzlich ist es ja so, in der heutigen Welt wird es immer wichtiger, schnell zu sein. Ja. Schnell zu sein, innovativ zu sein, Dinge auszuprobieren. Auf der anderen Seite ist jetzt die Ingenieurwissenschaft an sich oder auch die Tätigkeiten ja was, wo ich tendenziell immer eine sehr hohe Detailgenauigkeit auch fokussiere. Mhm. Ich sehe da eine gewisse ein gewisses Spannungsfeld zwischen auf der einen Seite Detailgenauigkeit, auf der anderen Seite schnell mal was ausprobieren, innovativ sein. Ich meine, klar, ein Prototyp bei einem Aufzug ist auch immer wahrscheinlich mit Vorsicht zu genießen. Was würdest du sagen, gibt es dieses Spannungsfeld wirklich? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
Generell wandelst du ja da in zwei Welten gleichzeitig. Also wir haben auf der einen Seite klassisch das Thema Termintreue, Qualität, Kosten, Fehlerminimierung. Ja, das ist im produzierenden Umfeld, in der Lean-Thematik immer das A und O. Ja, das ist dieses Spannungsfeld, zu schauen, möglichst effizient zu sein, kostengünstig, auf der anderen Seite natürlich keine Fehler zu erzeugen, weil die wären auch wieder teurer, und aber trotzdem natürlich den Kunden rechtzeitig zu beliefern. Das ist tatsächlich so unser Kerngeschäft, das Tagesgeschäft, ich denke, eines jeden produzierenden Unternehmens. Auf der anderen Seite willst du natürlich schnell sein, willst du kleine Speedboats, so das, was Startups ja charakterisieren, auf die Beine stellen. Und da ist es tatsächlich fokussiert darauf, Fehler ja zu machen, eine ganz andere Fehlerkultur zu leben, also Fehler aus denen auch zu lernen, eben sie nicht immer wieder zu machen, die gleichen, sondern tatsächlich daraus zu lernen, um möglichst Produkte schnell und einfach, man spricht ja zum Beispiel auch vom MVP oder so, also das erste lebensfähige oder minimal lebensfähige Produkt dort auf die Beine zu stellen, das natürlich, und das ist bei Aufzügen immer ein Stück weit schwierig, die Sicherheitsstandards natürlich einhalten muss. Ne? Das ist das Thema, wenn du jetzt bei Produkten bist. Aber generell musst du als Führungskraft dort, oder so wie ich es jetzt wahrgenommen habe, um beide Welten miteinander zu vereinen, als Vermittler auftreten. Das heißt, du baust einen Bereich auf, so wie wir es auch bei uns gemacht haben, nach dem Lean Startup-Prinzip von Eric Ries habe ich das versucht, ein Stück weit dort umzusetzen, versucht dann was einzelne Elemente einzusetzen, dass wir ein Team haben, das sich tatsächlich darum kümmert, alle besser zu machen, alle anderen besser zu machen, dass ihr Kerngeschäft ist, und die anderen kümmern sich darum, eben Aufzüge zu projektieren, also das Tagesgeschäft. Und das Schlimmste ist, wenn die sich beide nicht verstehen, weil die einen sagen, naja, ohne uns, also wir bringen ja das Geld, wir wickeln ja ab, ja. Und ihr verschleudert es nur. Und genauso dürfen die anderen nicht sagen, naja, wir sind die klugen, innovativen Köpfe und ihr macht immer nur die gleiche Arbeit. So darf da keine Spannung entstehen. Und du bist der Vermittler. Ja? Du bist der, der beide Welten versteht. Der auch akzeptiert, dass die einen natürlich Fehler machen und daraus lernen. Also dieses Umfeld schaffst. Und auf der anderen Seite ein Umfeld schaffst, wo die Leute termintreu, kostengünstig, also effizient und auch mit hohen Qualitätsstandards arbeiten können. Ja, mhm. Das ist deine Aufgabe.
Ja. Ja.
Und das ist ein Spannungsfeld. Also was nicht funktioniert, glaube ich, ist, dass du einer Gruppe von Mitarbeitern, einem Team sagst, ihr macht beides. Mhm. Ja, das ist schwierig tatsächlich, weil diese einmal braucht man ein bisschen diese Trennung, dass man in Ruhe auch seine Dinge forcieren kann, einfach nach Perfektion, nach Exzellenz zu streben dahingehend. Auf der anderen Seite brauchst du aber auch diese Verbindung. Also es muss ein Austausch passieren. Ja? Die Leute hören gerne, was für Projekte im Unternehmen gerade laufen.
Ja, absolut, auf jeden Fall. Ich glaube auch, gerade dann, wenn du die Aufgaben so verteilst und ein potenzielles Spannungsfeld hast, eben auch in der Zusammenarbeit, hilft immer Kommunikation, also auch mal Teams vielleicht mal durchzuwechseln, dass einfach mal auch diverse Teams aus verschiedenen Abteilungen zusammenarbeiten, sich austauschen, auch mal sehen, was machen die Kollegen eigentlich in ihrem Alltag, weil das ist häufig, sehen wir auch immer wieder, gar nicht mal so selbstverständlich, dass man eigentlich genau weiß, was die anderen in der Innovations-Digitalisierungsabteilung machen, und je mehr man das vernetzt, je mehr man auch dieses Teamgefühl abteilungsübergreifend hinbekommt, desto weniger Konflikte entstehen da auch aus der Erfahrung heraus. Ja, super. Jetzt haben wir gerade schon mal so ein bisschen über den strategischen Ansatz der Innovation gesprochen, also wie man es in einem Unternehmen grundsätzlich organisieren kann, in dem Innovation direkt am Produkt vielleicht gar nicht so einfach ist. Aber jetzt vielleicht mal auf einer noch konkreteren Ebene der Innovation. Vielleicht mal ein paar Einblicke so in deine Abteilung Richtung Innovation. Einfach mal ganz allgemein gefragt, welche oder vielleicht hast du mal ein Beispiel für eine erfolgreiche, innovative Lösung, die du in deiner Abteilung mal eingeführt hast.
Genau, jetzt muss man verstehen, die Bereiche, die ich verantworte, oder verantwortet habe, sind die sogenannten technischen Büros, hätte man früher gesagt. Da ist es so, dass im Endeffekt die Anforderungen der Architekten, der Kunden umgesetzt werden in das Gebäude, also in ein Produkt am Ende auch. Und da ist es so, dass wir erst einmal, was wirklich innovativ ist, ich habe vorhin schon kurz angesprochen, das Thema unsere Prozesse komplett zu digitalisieren, und es geht um Transparenz, also wirklich alles transparent zu machen. Wir haben eine Plattform selbst gebaut, wo wir auf einer webbasierten Anwendung sehen, welche Aufträge haben wir, wie weit sind die, wo gibt es Probleme, als einfach als Kommunikationsplattform, aber auch als Kommunikationsplattform für die Mitarbeiter oder von den Mitarbeitenden zu den anderen Kolleginnen und Kollegen, nämlich indem sie ihre sogenannten VFOs, also Vision, Funktion, Organisation, was will ich persönlich erreichen, dort auch teilen oder Projekte entsprechend teilen, Projektergebnisse miteinander teilen, aber auch Kennzahlen. Also man kann auch draufklicken und sehen, okay, unsere Termintreue, unsere Qualität liegt da und da. Also im Grunde genommen eine Kommunikationsplattform, wie wir sie sonst bei uns im Unternehmen nicht haben, und dann in Transparenz auch. Vor allem auch in Portugal, die das auch sehr, sehr intelligent gelöst haben und da auch einfach wegkommen von. Und da war auch tatsächlich der große Pluspunkt. Wir hatten es schon vor Covid natürlich, als alle dann remote unterwegs waren, hatten wir nie ein Problem in der Kommunikation. Nimm dann du, ich habe dann sicher so auf die Art, also da ist nichts durchgerutscht. Das war damals sehr stark. Parallel arbeiten wir gerade intensiv, du hast in ein paar Podcasts schon dich auch mit der Baubranche ein bisschen beschäftigt.
Ja.
Da ist das Thema Building Information Modeling sehr stark. Mhm. Ich bin da auch bei der VDI mit Building Smart zusammen auch intensiv in der Erarbeitung einer Richtlinie für Aufzüge gewesen, die veröffentlicht wird jetzt dann. Und diese ganzen Themen, das hört sich erstmal sehr trocken an, ja, aber Building Information Modeling ist quasi der digitale Zwilling von Gebäuden, und digitales Planen und Bauen und Betreiben auch von Gebäuden hat ein wahnsinniges Potenzial. Ja. Jeder, der schon mal gebaut hat, ja, ich hatte schon mal das Gefühl, weiß, wie verschwendungsbehaftet die Prozesse da sind. Ja. Und deswegen glaube ich, ist da ein wahnsinniges Potenzial, und dieses Potenzial kann man abschöpfen, und da versuchen wir einfach Building Information Modeling bei uns sinnvoll einzuführen. Ja, und auch da ist es leider so, wir sind noch nicht über den Berg oder aus dem Tal der Tränen, wie man so schön sagt, was die Technologie angeht, sondern alle sprechen drüber, aber die Projekte kommen gerade eher noch tröpfchenweise, ja, weil das ja auch in der Baubranche oft ja jahrelange Projekte sind. Die wurden dann mal vor 2 Jahren gestartet, bis die dann wirklich in Ausführung kommen. Und wie wir das sehen, dauert das vielleicht auch nochmal. Ne? Mhm. Das ist alles das Thema, aber das ist das, was ich als innovative Lösung oder als den nächsten Schritt, die nächste Evolutionsstufe bei uns in der Bearbeitung von Aufzügen, sage ich jetzt mal, in der Projektierung, im Engineering, würde man vielleicht neudeutsch sagen, von Aufzugsanlagen sehe.
Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Vor allem auch das Thema BIM. Habe ich tatsächlich natürlich auch immer wieder mit den Kollegen und Gästen aus der Baubranche hier in den Podcast an der einen oder anderen Stelle drüber gesprochen. Klar, in der Baubranche kommt man da nicht drum herum. Sehr, sehr spannende Technologie. Ja, jetzt hast du gerade gesagt, ihr hattet keine Probleme während Corona in der Kommunikation durch die digitale Lösung. Mhm. Bringt mich auch wieder zum nächsten Thema. Zeigt einfach, dass wenn man eine grundlegende Veränderungsfähigkeit herstellt, und ein grundlegendes Innovationsmindset auch, was ja quasi so eine Akzeptanz für Veränderungen auch bedeutet, dann ist man als Unternehmen heutzutage gut beraten, weil man merkt, der Markt verändert sich immer schneller, es gibt immer mehr Überraschungen, und man muss als Unternehmen in der Lage sein, kurzfristig auf entsprechende Marktdynamiken zu reagieren. Dementsprechend ist es einfach sehr, sehr wichtig, diese Veränderungsfähigkeit zu haben und auch eine Kultur für Innovation entsprechend es sicherzustellen. Jetzt stellen sich aber sicherlich viele Menschen aus dem Mittelstand, Führungskräfte, vielleicht auch Geschäftsführende, die Frage, wie kriege ich es denn eigentlich hin, in meiner Abteilung, in meinem Unternehmen so eine Kultur der Innovation und kontinuierlichen Verbesserung, Veränderung herzustellen? Du hast es gut hinbekommen in deiner Abteilung, in deinen Abteilungen. Wie hast du das gemacht?
Also generell ist es so, ich habe vorhin von 2 Betriebssystemen, ich weiß nicht, ob ich es so benannt habe, aber im Wesentlichen spreche ich normalerweise da immer von 2 Betriebssystemen. Wir haben einmal das Betriebssystem, wie verdienen wir heute unser Geld, ja? Und das 2. Betriebssystem beschäftigt sich damit, wie verdienen wir in Zukunft unser Geld. Ja, also wie funktioniert das, und am besten noch besser als heute, ne? Weil wir haben ein ein paar Trends. Einmal den Arbeitskräftemangel, wie wir ihn von überall hören. Ja. Auf der einen Seite, das heißt, es werden immer weniger Menschen da sein, die einfach diese Aufgaben lösen können, die wir haben, oder diese Herausforderung, wenn man wachsen will. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich sehr stark jetzt auch KI, es ist in aller Munde, und was macht das mit dem Arbeitsmarkt und so weiter. Also wie nutzen wir Technologie sinnvoll? Ja? Oder auch wenn wir jetzt BIM oder Blockchain oder welche Technologie auch immer wieder nehmen, ja, da gibt es am Anfang immer ganz, ganz hohe Erwartungen. Alle sagen, das ist der neue Gamechanger. Ja? Und dann passiert lange erstmal nichts. Warum? Weil dieses lange erstmal nichts heißt nicht, dass die Leute nichts machen damit, sondern das ist nun mal die Zeit, die es braucht, um die Technologie salonfähig zu machen. Ja? Und bei uns im Bereich haben wir das so gestaltet. Mitarbeitende in dem einen Betriebssystem, also bewusst im Tagesgeschäft, haben tatsächlich auch noch 20%, also wir versuchen den Workload so auszubalancieren, dass sie 20% ihrer Zeit für persönliche Entwicklung oder auch für Arbeit an Projekten, also mit dem Zeitansatz, den sie da haben, eben einen Tag pro Woche würde man vielleicht das auch eine Woche runterbrechen, oder nehmen sich auch mal tatsächlich ein paar Wochen raus aus dem Tagesgeschäft. Das muss man natürlich planen, und bearbeiten dann konzentriert in dem Team ein Thema, das uns bewusst stört, also KVP, ne? Kontinuierlicher Verbesserungsprozess, mhm, würde man das dann nennen. Genauso haben wir im zweiten Betriebssystem die Mitarbeitenden, die sich tatsächlich mit der Zukunft beschäftigen, also wie machen wir uns in größeren Schritten in Zukunft besser, und die sind zu 20% tatsächlich auch noch im Tagesgeschäft, also die verlieren nicht ganz den Fokus. Das ist das, was ich auch vorhin gesagt habe. Als Vermittler musst du ja auch diese Bühne geben, dass die Leute sich sehen und treffen und also nicht nur beim Kaffee quasi, sondern auch Arbeitsinhalte zusammenteilen und Wissen zusammenteilen und Erfahrungen. Und so haben wir das gestaltet. Am Anfang hat das einfach nicht funktioniert. Die haben gesagt, das klappt doch nie und wie auch immer, weil es ist tatsächlich eine sehr starke Haltungs- und Mindset-Geschichte, ob ich mir wirklich den Tag nehme, ja, weil Arbeit gibt es ja immer genug. Also wir können, ich sag mal, wir können uns immer genug beschäftigen mit irgendwelchen Dingen. Und ich muss die Disziplin haben, die Routine haben, tatsächlich mir die Zeit dann auch zu nehmen als Mitarbeiter.
Ja, gefällt mir sehr, sehr gut, dieser Ansatz mit den verschiedenen Operating Systems sozusagen. Echt cool. Vor allem, weil man dadurch auch wirklich so einen sehr starken Fokus einfach auf Innovation bekommt. Es darf heutzutage in den Unternehmen nicht mehr ein Beiwerk sein, sondern es muss eine ganz zentrale Aufgabe sein, für die es auch Strukturen und Zuständigkeiten und auch Teams gibt, Innovation voranzutreiben. Ja, ganz wichtig. Finde ich super, also sehr, sehr gut. Und das müssen die Unternehmen einfach machen. Und das ist vielleicht auch der Appell an die Zuhörenden, wenn man in Unternehmen arbeitet, wo Innovation noch immer so ein, vielleicht eine kleine Abteilung ist oder sowas, was ab und zu mal passiert. Schwierig, sollte mehr Bedeutung bekommen.
Exakt, also du musst, wenn du was erreichen willst, investieren. Ja? Also wenn du eine Wasserader suchst, musst du graben. Ne? Also das wird nicht von alleine kommen. Ne?
So ist es auf jeden Fall, ja. Okay, gut, kommen wir nochmal zu einem anderen Thema, was auch sehr wichtig und sehr aktuell ist. Immer wieder sehr, sehr präsent. Und zwar das Thema Nachhaltigkeit und vielleicht auch Energieeffizienz ist ein sehr, sehr präsentes Thema auch in der Baubranche. In welcher Art und Weise hattest du damit zu tun? Wie hast du diese Themen in deiner Arbeit umgesetzt?
Okay, starten wir mal mit Energieeffizienz in der Aufzugsbranche. Da hatte ich tatsächlich als junger Ingenieur relativ schnell Berührungspunkte. Und zwar war das damals, ich glaube 2009 oder so, so dass eine VDI-Richtlinie rauskam tatsächlich, und da hat man dann auf einmal Aufzüge klassifiziert wie Kühlschränke. Ja, also tatsächlich, also okay, gleiche Optik und so weiter. Ja. Und man konnte Prognosen machen nach einer Berechnungslogik, wenn man was gemessen hat und so weiter. Ja, das haben wir dann auch gemacht, intensiver. Und alle haben dann relativ schnell festgestellt, der Aufzug steht eigentlich eh fast den ganzen Tag. Tatsächlich so ein typischer Personenaufzug in einem Wohngebäude mit, ich denke jetzt mal so 6 bis 8 Parteien, fährt am Tag knapp 10 Minuten. Ja, das muss man sich mal überlegen. Ansonsten steht er.
Okay.
Also macht man sich natürlich Gedanken darüber, wie minimiert man den Standby-Verbrauch, und da schaltet man einfach ab. Also man bringt Digitalisierung auch wieder ins Spiel, also intelligente Systeme, die abschalten, und dann kommt man gleich zum zweiten Punkt. Naja, und dann muss es halt schnell gehen, wenn er hochgefahren wird. Das heißt, Frequenzumrichter, die Antriebe ansteuern und so weiter, die müssen dann auch schnell bereitstehen. Also das sind die Initiativen, die man dort auch gegangen ist. Das heißt, da hängt viel mehr von der Steuerung ab, als von dem Fahrtverbrauch, also von der Aufzugsteuerung, die das Ganze schalten kann, dem Gehirn quasi das Ganze. Und die Komponenten müssen es natürlich abkönnen. Alte Röhren und so weiter, hast auch vielleicht wieder ein Problem. Und so wurde dann viel auch modernisiert, ja? Sodass man heute ja eh LEDs einsetzt. Ich meine, das ist selbstredend, denke ich. Aber man packt ja auch viel mehr aus optischen Gründen, viel mehr Licht und so weiter rein, was wieder ein höherer Energieverbrauch an sich ist. Aber wenn der Aufzug zu ist, eh steht, dann macht man es halt einfach aus. Ja, sieht eh keiner.
Ja,
so ist es dann. Genau, es ist natürlich ein Riesenpotenzial bei den ganzen alten Anlagen, weil wir haben jetzt knapp 800.000 Aufzugsanlagen in Deutschland, also jetzt herstellerübergreifend, die natürlich alle auch entsprechend veraltet sind. Also da ist Modernisierungspotenzial ohne Ende gegeben, um das Ganze auch so auszuprägen.
Mhm.
Und das macht man auch. Was auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, die wenigsten wissen wahrscheinlich, dass ein Aufzugsschacht nach Landesbauordnung, ja, also auch wieder ein sehr langweiliges Thema erstmal, denkt man, offen sind wie ein Kamin, ja, nach oben hin, einfach zum, wenn Rauchentwicklung da wäre, zum Rauchentzug quasi. Und so hat man dann, ist man hergegangen nach Energieeinsparverordnung, sollten ja Häuser möglichst dicht sein, dann hat man angefangen, da Klappen davor zu machen, die sich dann öffnen, wenn eine Rauchentwicklung da ist und eine schlechte Luftqualität im Schacht und so weiter. Und da ist tatsächlich auch ein Riesenpotenzial da, weil man kann sich vorstellen, das ist einfach im Gebäude eine Öffnung nach außen, wo die warme Luft, das macht sie ja von alleine nach oben hinwegzieht. Ja. Und dann kann man natürlich nachheizen, was aktuell natürlich noch umso teurer wird.
Ja,
teurer ist
absolut. Ja.
Genau. Also das zu den Aufzügen an sich. Das Thema Nachhaltigkeit, und ich glaube, das ist einfach etwas, was alle produzierenden Unternehmen auch hier in Deutschland, also nicht nur in Deutschland, aber ich spreche jetzt mal für den Raum hier, haben, ist, dass wir natürlich darauf schauen müssen, dass wir möglichst saubere Lieferketten haben, die Produkte, also wissen, was wir da verbauen am Ende, weil wir produzieren natürlich nicht bis zur Schraube alles selbst. Da möglichst drauf schauen, dass man auch mit einem guten Gewissen das Produkt entwickelt, sage ich es mal. Dann kostet es vielleicht ein bisschen mehr, aber am Ende ist es dann auch ein sauberes Produkt oder das, was man, zumindest sollte man sich immer reflektieren, habe ich das Beste gemacht oder versucht, das Beste draus zu machen. Und das nun, und das wird immer wichtiger, glaube ich, einfach aus einer Perspektive zu betrachten, die es früher einfach nicht gab. Es gab nicht die Perspektive der Nachhaltigkeit, meiner Meinung nach. Zumindest nicht bewusst. Ja, vielleicht hat man es einfach unbewusst gemacht, weil man einfach es für normal auch gehalten hat. Aber nicht alle, sicher nicht alle.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich denke, das hat sicherlich auch mit den, mit den Vorgaben zu tun, was Lieferketten betrifft, auch von den großen Konzernen, die sich natürlich durch die ganze Supply Chain durchziehen.
Ja,
Und dadurch ist es zwangsläufig überall irgendwo ein Thema geworden. Nee, auf jeden Fall. Also man merkt, es gibt auch in der Aufzugsbranche quasi mehrere Perspektiven, die man bei der Nachhaltigkeit berücksichtigen kann und berücksichtigen muss. Sehr interessant. Ich frage mich tatsächlich, wie so der Aufzug der Zukunft eigentlich aussieht. Also ich meine, das ist ja doch irgendwie eigentlich schon einfaches, also technisch sicherlich sehr komplex, ist aber eigentlich ein einfaches Produkt, weil es ist halt ein Raum, in den man reingeht, der halt hoch und runter fährt. Ich meine, keine Ahnung, ob es da Ansätze gibt mit dynamischen Werbeflächen über Screens oder so, mit Sicherheit, oder?
Mhm. Ne, wird ja auch schon gemacht. Also man betrachtet ja tatsächlich architektonisch das Ganze als Raum im Raum. Und deswegen legen auch die tatsächlich die Aufzüge selber nutzen. Ja, das ist ja immer ein Unterschied, ob man für jemand anders baut und dann verkauft oder ob man für sich selbst baut. Sehr viel Wert drauf, was Funktionalität und was Optik angeht. Mhm. Und was Qualität angeht, Designqualität. Und die Aufzüge der Zukunft, also einmal ist es so, dass der Aufzug immer mehr eben nicht nur Aufzug an sich ist, sondern einfach in das ganze Konstrukt Bewegung im Gebäude mit einbezogen wird. Und irgendwer steuert dann, nehmen wir jetzt mal einen modernen Bürokomplex, der dir dynamisch zuordnet, welchen Arbeitsplatz du vielleicht heute nutzt, weil er kennt deinen Kalender, muss man immer datenschutztechnisch natürlich schauen, er weiß, wann du normalerweise zum Mittagessen gehst und mit wem du zum Mittagessen gehst und so weiter und ordnet es dann so an, dass man möglichst wenig Zeit verliert bei der ganzen Geschichte. Ja? Und dann wird natürlich der Aufzug auf einmal auch ein Mitspieler in dieser, ich sag jetzt mal, smarten Lösung. Ja, die einen sagen, das ist eher ja, dystopisch, aber vielleicht so vom Gedanken her. Das heißt, auch wenn man über Megacities nachdenkt, ja, und große Blöcke, sage ich jetzt mal, von ganz vielen, also die kleinen Kleinststädte quasi in Gebäuden abgebildet, in großen Städten, da werden natürlich solche Sachen, auch Aufzüge, die nicht mehr nur vertikal, sondern auch horizontal fahren, an Bedeutung gewinnen. Also Kabinen, die sich anders bewegen, als wir es vielleicht heute kennen.
Das ist ja spannend, ja. Ich habe nicht drüber nachgedacht.
Ja, es gibt tatsächlich einen Hersteller, der da mal was vorgestellt hat vor ein paar Jahren. Genau. Und da ist natürlich die Technologie dann eine andere. Also du hast quasi eine Magnetschwebebahn, würde man es nennen. Jetzt würden mich wahrscheinlich Technologen aus dem Bereich dann entsprechend anfeinden für solche Aussagen, aber jetzt für die ZuhörerInnen mal vereinfacht
dargestellt. Ich glaube, wir verstehen, was du sagst. Sehr, sehr gut. Ja, Toni, wunderbar. Super spannende Perspektiven. Abschließend mal noch eine weitere ganz allgemeine Frage an dich. So ganz, ganz allgemein, was würdest du sagen, welche Fähigkeiten glaubst du werden für erfolgreiche Ingenieure in den kommenden 10 Jahren wichtig sein?
Ich glaube, die Fähigkeit, zusammenzuarbeiten, also Kollaboration. Und es ist so, dass in der komplexen Welt, in der wir sind, und vor allem mit den Herausforderungen, wir haben es vorhin schon kurz gehabt, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, die uns unterstützen kann, ja, in dem Zusammenhang, ich sehe es auch so, Arbeit und Bildung, ja, als wesentliches Thema, also Fachkräfte bzw. Arbeitskräftemangel. Und dann haben wir Klimawandel und Nachhaltigkeit auch als Thema. All diese komplexen Themen sind meiner Meinung nach nur zu lösen, wenn man zusammenarbeitet. Ja? Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich vom Studium weg und meine ersten Jobs, die ich auch gemacht habe, auch in der Diplomarbeit und in den Praktika, habe ich so viele Ingenieure gesehen, die einfach morgens an ihren Schreibtisch kamen, mit keinem gesprochen haben und abends wieder heimgegangen sind oder ins Labor, tatsächlich. Und das hat mich immer irritiert. Deswegen habe ich auch gesagt, ich will eben eher in den Mittelstand, weil da hatte ich so das Gefühl, da hat man auch mehr mit Menschen zu tun, tatsächlich. Vielleicht tue ich da jetzt auch jemandem Unrecht, aber im Grunde genommen war das so meine Wahrnehmung. Und das ist so tatsächlich meiner Meinung nach die Kernkompetenz, die man aufbauen will. Weil was ist es denn? Jetzt ist gerade GPT-3 sehr im Trend und man spricht drüber und so weiter. Es sind natürlich alles Themen, die jetzt auf einmal salonfähig werden, ja, und alle haben oder viele haben Angst, oh, der macht irgendwann mal einen Job oder sonst wie. Aber im Grunde genommen, was ist es denn? Es geht ja darum, dass sich jetzt die Berufswelt oder die Arbeitswelt so verändert, dass die bisherigen, nehmen wir mal an, er kann programmieren, ja, wovon wir jetzt auch ausgehen, von einem Jura-Examen ganz zu schweigen. Nehmen wir mal an, er übernimmt in Zukunft die einfache Programmierarbeit, sage ich jetzt mal vereinfacht, also quasi standardisierte Blöcke und so weiter. Was passiert dann mit den Programmierern? Naja, die müssen mehr und mehr Führung übernehmen, die müssen mehr und mehr vielleicht Architekten werden, die müssen mehr und mehr systemisch denken, ja. Und so kannst du aber vielleicht Leuten, die eben bisher noch nicht programmieren konnten, mithilfe solcher Hilfsmittel die Möglichkeit geben, es auf einmal zu programmieren oder pseudo zu programmieren, wie man es auch mal nennt. Ja? Das war ja als ich programmieren gelernt habe vor 20 Jahren, war das auch noch was ganz anderes. Ja? Da war es noch eine ganz andere Hausnummer. Heute ist es auch schon deutlich einfacher. Und so wird sich das verändern. Bedeutet natürlich automatisch jetzt waren wir sehr stark in der Software, aber auch für die Entwicklung, was Ingenieure in Zukunft tun werden, ist einfach diese Hilfsmittel tatsächlich nutzen, dadurch viel mehr, viel schneller zu sein, viel besser zu sein, auch bessere Qualität am Ende liefern zu können. Und sie werden mehr und mehr Architekten und Moderatoren sein. Mhm. Was bisher in keinem Ingenieurstudiengang meines Wissens, also zumindest die ich jetzt so kenne, üblich ist, dass man tatsächlich mehr in das Thema Moderation, / Projektmanagement, hätte man früher wahrscheinlich gesagt, aber diesen übergeordneten Blick zu haben, das ist tatsächlich, kommt ein bisschen zu kurz, glaube ich, aktuell noch.
Und noch eine Frage aus Interesse. Ich weiß nicht, inwiefern du da auch noch in der akademischen Situation drin bist, aber ist so das Thema KI-Tools für Ingenieure auch schon Inhalt bei Studiengängen oder?
Weiß ich nicht.
Weißt du nicht?
Müsste ich mal nachfragen, ja. Tatsächlich. Aber ich denke, es wäre sinnvoll.
Absolut. Nee, ich glaube, weil das halt tatsächlich auch diesen Konflikt löst, über den wir vorhin gesprochen haben, weil KI kann ja helfen, Präzision sicherzustellen, ohne Zeit zu verlieren.
Exakt.
Führt allerdings dann ein Stück weit halt auch wieder zu der Frage, das, was uns in Deutschland ja lange ausgemacht hat, war ja diese händische Perfektion in der Ingenieurskunst. Ob das dann, wie viel ist das dann noch wert?
Ja, aber vielleicht kannst du das dann neu denken. Ich denk, und das ist genau der Punkt. Was unterscheidet oder was hat uns dann in Deutschland, wenn man das so sagen kann, unterschieden zu anderen? Einfach diese Kreativität. Ja? Und Kreativität gepaart mit Disziplin und Qualität dann am Ende. Ja? Und damit denkt man es einfach nur neu. Ja? Also Ingenieurwesen neu denken, würde ich mal sagen, in dem Zusammenhang, indem man solche Tools nutzt, ohne die Werte zu verlieren. Mhm. Weil die Werte bleiben meiner Meinung nach die gleichen.
Ja? Das stimmt, absolut.
Und das Qualitätsmerkmal, designed, engineered oder made in Germany, auch wieder eben entsprechend auf ein neues, anderes Level zu heben.
Ja, ich bin gespannt, wie sich es entwickeln wird, wie es kommt. Es wird sicher sehr interessant, das Ganze zu beobachten. Mal schauen, vielleicht machen wir da nochmal ein Update in der Zukunft, wo wir dann vielleicht in ein, zwei Jahren stehen im Ingenieurswesen.
Na klar.
Ja, Toni, hat mir ganz viel Spaß gemacht. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe sehr, sehr viel lernen können von dir über die Aufzugsbranche und alles, was da so präsent ist. Sehr spannend, sehr inspirierend und sicherlich auch sehr hilfreich für viele andere Branchen. Ja, ich danke dir. Schön, dass du da warst und vielen Dank für das wertvolle Gespräch.
Danke dir auch für die Einladung nochmal und
gerne.
Jederzeit gerne. Wir bleiben ja in Kontakt.
So machen wir das auf jeden Fall. Mach's gut, Toni.
Ade.